Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Wir haben in dieser Folge ein Thema, das uns im Krankenhaus immer wieder beschäftigt. Es geht um Vergiftungen im Speziellen, auch um K.O.-Tropfen. Und dazu habe ich einen absoluten Experten aus unserem Universitätsinstitut für medizinisch-chemische Labordiagnostik, besser bekannt als Zentrallabor, eingeladen. Ich begrüße den Toxikologen Professor Thomas Felder.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich heute hier sein zu dürfen.
Herr Professor Felder, Sie sind ja schon durch zahlreiche Medienberichte bekannt, in denen Sie zu Vergiftungen im Allgemeinen und auch zu K.O.-Tropfen im Speziellen Stellung nehmen. Bevor wir in diese Themen einsteigen, hätte ich ein paar persönliche Fragen an Sie, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wen Sie eigentlich hier heute hören. Ich fange mal so an. Ich habe im Internet-Telefonbuch nachgeschlagen, um Sie anzurufen und einzuladen und war ganz erstaunt. Ich habe die Namenszeile gefunden, die war so voll mit lauter Titeln, dass für den Namen fast kein Platz war. Magister, Doktor, Universitätsprofessor, Master, also es gibt quasi keinen Titel, den Sie nicht haben. Frage, welche Ausbildung braucht man denn als Toxikologe oder wie wird man Toxikologe?
Ja, gute Frage. Nun, Toxikologie ist etwas, was die Juristen wohl als Querschnittsmaterie bezeichnen würden. Also viele Bereiche aus der Naturwissenschaft wie Chemie, Physik, Molekularbiologie, Physiologie, Pharmakologie kommen da zusammen. Zu meiner Ausbildung, ich selbst, ich habe in Innsbruck, in Salzburg und in Sydney Molekularbiologie studiert und promoviert und habe anschließend noch eine dreijährige Ausbildung an der Medizinuniversität in Wien angeschlossen, ein postgraduales Studium für Toxikologie. Und dieses Studium zusammen mit einer fünfjährigen Praxis unter Anleitung ermöglicht dann, dass man einen Berufstitel erwirbt, den European Registered Toxicologist. Den habe ich erworben und der ist verbunden mit stetiger Fortbildung und soll gewährleisten, dass unter dem Dachverband der europäischen Toxikologen und Toxikologinnen also eine als Nachweis besonderer Qualifikation dieser Berufstitel vergeben wird.
Und der Professor stammt woher?
Der Professor, der ist Ende 2024 dazugekommen. Ich darf am Institut für Pharmazie der PMU, der Paracelsus Medizinischen Universität, diese Professur ausüben. Und das ist vielleicht auch ein netter Übergang zur Toxikologie. Paracelsus, der man in Salzburg ja kaum auskommt, so wie Mozart, ist ja ein Gründungsvater quasi der modernen Toxikologie. Und das ist quasi
sein Spruch, die Dosis macht das Gift,
ist ja quasi. Die Dosis macht das Gift, genau. Das war die Neuerung und die gilt natürlich heute noch immer.
Ja. Ich habe Sie als Toxikologen abgespeichert. Toxikologie heißt für mich Vergiftungen aller Art, aber mittlerweile weiß ich, dass Toxikologie nicht nur mit Vergiftungen zu tun hat. Was ist denn alles in Ihrer Tätigkeit beinhaltet?
Toxikologie zu definieren ist in der Tat einem Wandel der Zeit unterworfen. Mir gefällt eine englische Definition, das heißt Toxikologie ist the science of chemical safety. Wenn man das auf Deutsch übersetzt, wird es etwas holprig, also die Wissenschaft der chemischen Sicherheit oder der Sicherheit vor Chemikalien. Das ist aber eine schöne Definition in meinen Augen, weil es die Breite des Feldes quasi zeigt. Vielleicht etwas ausführlichere wäre, es ist die Wissenschaft, die sich mit schädigenden und unerwünschten Wirkungen von Noxen auf Menschen, aber auch auf Tiere und auf Umwelt bezieht. Wir im Krankenhaus, so wie Sie es richtig interpretiert haben, wir engen uns ein bisschen ein. Hier gilt mehr, dass es die Lehre von den Giftstoffen ist, von den Vergiftungen und deren Behandlungen. Es gibt aber, wie gesagt, viele Bereiche in der Toxikologie, es gibt Immuntoxikologie, es gibt Reproduktionstoxikologie, es gibt die regulatorische Toxikologie und die analytische Toxikologie. Das ist der Bereich, wo ich eigentlich herkomme.
Und jetzt kommen wir ja schon sehr stark in dieses Thema, was die Menschen momentan sehr beschäftigt, nämlich zu den K.O.-Tropfen, zur analytischen Toxikologie. Also wenn ich es verstehe, geht es darum nachzuweisen, ob K.O.-Tropfen im Spiel waren, beziehungsweise welche im Spiel waren. Und ich glaube, vielleicht generell, bevor wir dann noch weiter einsteigen, da gibt es so also einen, wie ich mittlerweile gelernt habe, einen quantitativen und einen qualitativen Nachweis. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, was mit ihm auf sich hat und wie das mit den K.O.-Tropfen zusammenhängt.
Also unter einem qualitativen Nachweis verstehen wir den Nachweis einer Substanz oder einer Substanzgruppe. Das heißt, überhalb eines Schwellenwertes einer bestimmten Konzentration kann ich sagen, ja, diese Substanz ist in dieser Probe vorhanden oder sie ist nicht vorhanden.
Geht es da um Blutprobe, Urinprobe, Haarprobe?
Im Prinzip unterschiedlich, alles möglich. Wir arbeiten mit verschiedenen, wir nennen das Matrizen, Matrices, also biologische Matrices. Es ist so wie in der Toxikologie, wir arbeiten sehr viel mit Urin, weil dort die Stoffe am längsten nachweisbar sind, am höchsten konzentriert sind. Natürlich verwenden wir aber auch Blut, man kann aus Haaren und aus anderen Materialien auch nachweisen. Quantitativer Ansatz wäre, dass man tatsächlich quantifiziert, also bestimmt, wie viel von einer Substanz ist tatsächlich in dieser Probe, nehmen wir eine Blutprobe, vorhanden. Also wie viel Nanogramm pro Milliliter oder was auch immer die Einheit ist.
Das heißt, wenn wir jetzt von K.O.-Tropfen sprechen, dann geht es vermutlich mehr um die qualitativen Nachweise, also zu nachzuweisen, ob tatsächlich Substanzen, die als K.O.-Tropfen dienen, im Körper vorhanden sind.
Idealerweise hat man beides zur Verfügung, weil der qualitative Nachweis gerade für Substanzen oder die Substanz, die in den Medien da am meisten herumgeistert, dieses GHB, muss man wissen, da gibt es einige Schwierigkeiten. Das ist nämlich auch eine endogene Substanz. Das heißt, die kommt natürlicherweise auch im Körper vor. Das heißt, bei Ihnen wie bei mir, obwohl wir weder Drogen konsumiert haben, noch uns jemand was eingeflößt hat, wird man diese Substanz detektieren können. Wenn ich ein Verfahren habe, das sensitiv genug, also
sensibel genug ist,
um so weit hinunter zu messen. Das heißt, da muss ich sowieso mit einem Schwellenwert arbeiten, was ist noch endogen und physiologisch normal und ab wo kann man den Wert nicht mehr erklären, quasi durch diese endogene Menge, die zirkuliert.
Ich als Sprecher der Salzburger Landeskliniken werde immer wieder angerufen von Journalisten, die wissen wollen, wie viele K.O.-Tropfenfälle es gibt im Jahr in Salzburg, wie viele bei uns behandelt werden, ob es mehr oder weniger wird. Und ich leite meistens an Sie weiter, da Sie uns Experte auf diesem Gebiet sind. Und die Medienvertreterinnen und auch natürlich die Menschen fragen sich ja, wie viele K.O.-Tropfen gibt es denn eigentlich? Und wir müssen immer sagen, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Warum ist die Antwort auf diese scheinbar so einfache Frage denn so schwierig?
Die ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Eine ist definitiv, dass hier oft der falsche Eindruck entsteht. Man bekommt also die Probe und wir sind der analytische Teil. Also wir sehen die Patientinnen, die Patienten, die Betroffenen nicht. Wir bekommen Urinproben, wir bekommen Blutproben von denen. Und der Eindruck, der oft vermittelt wurde, ist, man stellt dann diese Probe in ein Gerät, drückt einen Knopf und dann kommt ein Wert raus und sagt, ja, K.O.-Tropfen vorhanden. Das ist nicht so, das ist eine sehr aufwendige Analytik. Außerdem ist für uns wichtig zu wissen, geht es überhaupt um eine K.O.-Tropfen-Fragestellung? Weil entsprechend werden dann die analytischen Verfahren ausgewählt. Man spricht da von einer systematischen toxikologischen Analyse. Weil wir suchen dann nicht nur nach diesem GHB, weil wir es vorher schon erwähnt haben, sondern wir suchen nach einer Vielzahl von Substanzen.
Also es gibt nicht nur GHB, sondern auch andere, die man verwenden könnte.
Natürlich. Ja. Das GHB selbst wird auch gar nicht so oft verwendet. Also vielleicht sollte man zum GHB noch was sagen. Vielleicht kommen wir später noch mal darauf zurück. Es können Substanzen anderer Substanzklassen verwendet werden. Benzodiazepine als Beispiel. Und wie gesagt, die Gleichsetzung K.O.-Tropfen ist gleich GHB, macht mich etwas unglücklich und suggeriert auch irgendwie ein falsches Gefühl. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Man sucht nach sehr viel mehr Substanzen, die da potenziell verwendbar wären.
Und dann geht es immer noch darum, sozusagen, haben die einen Schwellenwert überschritten, diese Substanzen? Und natürlich können wir auch nicht sagen, wurden die freiwillig eingenommen oder eingeflößt.
So ist es. Gerade auch jetzt wieder aufs GHB zurückkehren. Das sind auch Drogen, die in der Partyszene verwendet werden. Und sozusagen in der entsprechenden Dosierung dann ganz andere Wirkung haben. Also wenn man mal nach etwas googelt, was Chemsex heißt zum Beispiel, das sind also zum Beispiel dieses GHB, das auch als Liquid Ecstasy gezeichnet wird, das also den Sexualtrieb stark fördert und dafür auch verwendet wird in einem entsprechenden Dosierungsbereich. Wir sind wieder bei Paracelsus. wo also diese Wirkungen ganz bewusst herbeigeführt werden.
Vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, wir wollen nicht sagen, dass es K.O.-Tropfen nicht gibt und dass Frauen, die mit Vergiftungserscheinungen zu uns kommen, das vielleicht selbst eingenommen haben. Aber das Problem ist, Sie sind Analytiker im Labor, Sie sehen eine Probe und Sie sehen, hier ist der Wert von GHB, also Gamma-Hydroxybutyrat, ist gleich Buttersäure, überschritten. Wie das dieses GHB ins Blut gekommen ist oder in den Urin gekommen ist, das können Sie nicht sagen. Und daher ist es auch schwierig, von K.O.-Tropfen zu sprechen, weil es könnte ja auch absichtlich eingenommen worden sein, um den Sexualtrieb zu steigern.
Zum Beispiel. Also wir können schon natürlich die Fallzahlen herausfiltern. Wir haben nur derzeit noch keine standardisierten, automatisierbaren Abfragen. Es ist jeder Fall abgespeichert im System und wenn diese Fragestellung zu uns durchdringt, dann wird das auch als K.O.-Tropfen-Fragestellung abgespeichert, sodass wir die Fälle manuell natürlich schon rausziehen können und auch Entwicklungen, Tendenzen, Statistik dazu machen können.
Sie haben gesagt, generell entwickeln Statistik, Tendenzen. Also wir sehen schon natürlich Fälle, aber wird das mehr, als es früher war?
Meiner Meinung nach ja. Ich glaube, dass das zunimmt aus verschiedenen Gründen. Die Information dazu ist leichter verfügbar.
Also Thema Internet und Social
Media. So ist es. Auch die Substanzen sind leichter verfügbar. Und es gibt auch positive Entwicklungen, nämlich mehr Awareness oder ein Bewusstsein dafür und dadurch auch weniger Scheu, tatsächlich dann zu einem Arzt, einer Ärztin ins Krankenhaus zu kommen und auch bei der Polizei, bei Gericht das anzuzeigen.
Jetzt sind wir natürlich bei einem schmalen Grat. Sie sind Toxikologe, aber dennoch, Sie haben natürlich auch, Sie sehen viele Dinge und haben auch eine persönliche Meinung, die auf Fakten basiert. Erstens, was sollen Damen, es geht meistens um junge Damen und junge Frauen, machen, wenn sie das Gefühl haben oder glauben, das Opfer von K.O.-Tropfen gewesen zu sein? Und wie kann man sich schützen?
Da würde ich mit dem zweiten Teil lieber anfangen, nämlich vorher. Das heißt, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen und auch das Bewusstsein zu entwickeln, dass es das gibt und dass hier eine Gefahr besteht. Dann, es gibt auch Medienkampagnen, derzeit die Stadt Wien hat da sehr gute Kampagnen, man kann sich also wirklich auch im Internet dazu weiter Informationen einholen. Beim Fortgehen selber würde ich immer raten, auf die Getränke gut zu achten, die nicht offen stehen zu lassen, also gegenseitig in der Gruppe auf Getränke aufzupassen. Vielleicht auch nicht von Unbekannten offene Getränke annehmen, sich einladen lassen, wenn vielleicht nur eine Flasche, die vor einem tatsächlich geöffnet wird. Dann wichtig, wenn es jemand ganz plötzlich komisch wird, übel wird, sich komisch fühlt, anders empfindet, das auch in der Gruppe mitzuteilen und aufeinander zu achten. Und wenn jemand wirklich eine Symptomatik entwickelt, den auch nicht alleine zu lassen. In der Gruppe zu bleiben, bei dem zu bleiben. Die Betroffene, meistens sind wirklich Frauen betroffen, auch nicht alleine heimschicken. Es gibt Beschreibungen, wo dann besonders hilfsbereite Personen außerhalb des Lokals helfen und in Wahrheit Täter sind. Also im Zweifel auch die Polizei, Rettung rufen und Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man alleine unterwegs ist. Vielleicht auch die Security oder Barbetreiber, wen auch immer, aufmerksam machen, da gibt es ein Problem. Und ganz wichtig, wenn von diesem Getränk vielleicht auch noch was vorhanden ist, das möglicherweise auch noch sicherstellen, so gut das geht. Ja, da wird meistens nicht dran gedacht, natürlich, meistens gibt es das auch nicht mehr, aber wenn das möglich ist, dann kann man aus diesem Getränk tatsächlich auch Analysen machen.
Und wenn man jetzt zum nächsten Morgen aufwacht und sagt, ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, ich hatte nur, keine Ahnung, zwei Cola und einen Spritzer und man weiß nicht mehr, was passiert ist, wie sollte man dann vorgehen?
Also wenn Betroffene dann am nächsten Tag aufwachen und das Gefühl haben, wie sie sagen, da ist was komisch, da ist was vorgefallen, ich habe einen Filmriss, ich kann mich gar nicht erinnern, es war ganz komisch, dann sofort zum Arzt gehen. Das wird oftmals alle Wochenende sein und schwierig sein, im Zweifel auch ins Krankenhaus kommen und das dort anzeigen. Dort Blut- und Urinproben abgeben.
Das also, wenn es geht, daheim nicht sofort auf die Toilette gehen?
Korrekt. Ja. Wenn es gar nicht anders geht, dann zu Hause in irgendein sauberes Gefäß pinkeln, sage ich jetzt mal, also den Urin sammeln, vielleicht beschriften, wann urzeittechnisch der gewonnen worden ist. Wichtig ist, dass diese Proben vorhanden sind. Die dann auch mitnehmen ins Krankenhaus oder zum Arzt, kann man dabei in den Kühlschrank stellen zum Beispiel, wenn das nicht sofort ist. Wichtig ist, dass die Proben da sind. Ob dann tatsächlich Anzeige erstattet wird, das kann man später immer noch sich überlegen. Wichtig ist nur, dass die Probe da ist, weil viele dieser Substanzen nur sehr kurz nachweisen.
Das heißt, auf keinen Fall zu Hause liegen bleiben, bis es einem besser geht, dazwischen viel Wasser trinken, ein paar Aspirin reinwerfen und dann am Abend oder am nächsten Tag sagen, ich glaube, ich bin vorgestern das Opfer von K.O.-Tropfen geworden.
Korrekt, dann wird es in den allermeisten Fällen zu spät sein und man kann also keine Substanzen mehr detektieren.
Was jetzt ja immer wieder kursiert, sind Berichte über Armbänder, die vor K.O.-Tropfen schützen, indem man quasi, man kriegt ein Getränk, gibt dann Tropfen aufs Armband, das Armband macht irgendwas und dann sage ich, oh, ich bin sicher oder hups, da sind K.O.-Tropfen drinnen. Was halten Sie von solchen Sicherheitsarmbändern?
Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Will ich es mir nicht verscherzen mit Firmen, die sowas auch vertreiben. Also diese Bändchen sind, nehme ich an, ein Medizinprodukt und sie können entsprechend das leisten, was sie angeben zu leisten. In diesem Fall, bei diesen, also ich kenne jetzt die Produkte nicht im Detail, diese Armbändchen geben an, dass sie GHB detektieren können. Das heißt, wenn in dem Getränk, dass ich da drauf träufel, tatsächlich GHB in einer gewissen Konzentration ist, dann gibt es einen Farbumschlag oder ein positives Testergebnis. Das Problem, das ist auch gut so, das Problem dabei ist, dass GHB selber kaum verwendet wird. Das heißt, es suggeriert eine falsche Sicherheit. Beim Thema GHB, da werden meistens Vorstufen verabreicht, die leicht zu beschaffen sind, das sind Industriechemikalien, die der eigene Körper dann erst zu diesem GHB metabolisiert.
Mhm. Und diese metabolisiert heißt?
Verstoffwechselt. Also der Körper produziert das GHB selber.
Aufgrund von Dingen, die eingeworfen werden. Wir werden jetzt nicht ins Detail gehen, um keine Anleitungen an Menschen mit unlauteren Motiven zu geben, aber das funktioniert relativ klar. Also man wirft was in ein Getränk rein, genau. Und der Körper macht daraus ein Gift.
Macht dieses GHB tatsächlich, ja. Genau. Und auch diese anderen Substanzgruppen, über die wir gesprochen haben, die werden alle nicht detektiert. Das heißt, die falsche Sicherheit, ich habe ein negatives Testergebnis und alles ist in Sicherheit und bestens, das suggeriert eine falsche Sicherheit in meinen Augen.
Das heißt, diese Armbänder zeigen quasi nur an, ob jetzt dieses GHB, dieses Gamma-Hydroxybutyrat, in einem Getränke ist. Nicht ob eine Vorstufe dazu oder ein anderes Mittel, das ähnliche Auswirkungen haben kann, wie dieses Gamma-Hydroxybutyrat drinnen ist im Getränk.
Korrekt, ja. Das ist korrekt. Ja.
Wir sind immer wieder bei diesem GHB, dieser Buttersäure oder Gamma-Hydroxybutyrat. Das ist ja, wird meistens als Synonym für K.O.-Tropfen verwendet. Vielleicht noch einmal, um es auf den Punkt zu bringen, ist das korrekt aus Ihrer Sicht?
Ja, in einer Vielzahl der Fälle geht es dann schon um GHB. Nur, wie gesagt, das GHB wird nicht verabreicht, sondern diese Vorstufen. Und das GHB selber ist eine Substanz, die gibt's, die wurde seit den 1960ern als Narkosemittel erforscht. Die wurde auch medizinisch angewendet zur Alkoholentwöhnungstherapie, aber auch zur Behandlung von Narkolepsie beispielsweise. Später wurde GHB auch in Bodybuilderkreisen missbraucht und seit den 2000ern ungefähr wurde das in der Partyszene dann verwendet. Und dort läuft dieses GHB unter dem Szenennamen Liquid Ecstasy. Und wie gesagt, ich habe schon beschrieben, die Wirkungen, die da sozusagen in der Partyszene angestrebt sind ein Zustand der Entspannung, der starken Euphorie, sexuelle Anregung, Antriebssteigerung und so weiter. Zurückzukehren auf Paracelsus, die Dosis macht das Gift, GHB ist aber schwierig zu dosieren. Das heißt, der Bereich, wo ich diese gewünschten Effekte erziele, zu dem Bereich bei höheren Dosen, wo ich dann eine stark narkotisierende Wirkung, einen komaähnlichen Schlaf habe, ist sehr knapp. Das heißt, man kann das sehr leicht überdosieren. Und besonders problematisch wird das, wenn es Mischkonsum gibt, meistens ist Alkohol auch dabei oder andere Drogen, dann kann es potenziell auch lebensbedrohend werden, weil es bis zum Atemstillstand gehen kann.
Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie natürlich jetzt keine genaue, exakte Zahl haben, wie viele K.O.-Tropfenfälle es gibt. Sie haben da gesagt, es wird mehr. Von wie vielen Fällen reden wir denn? Reden wir da von 10 im Jahr, 20, 50, 100 im Jahr?
Nein, also wir sind im Bereich von 100, 120 ungefähr.
Hier in Salzburg, die bei uns, bei Ihnen im Zentrallabor aufschlagen?
Die bei mir im Zentrallabor aufschlagen. Die kommen auch aus anderen Krankenhäusern natürlich, nicht nur aus dem Landeskrankenhaus. Und leider, oder wie auch immer, es ist so, muss da vorsichtig sein, in vielleicht 10% der Fälle können wir Substanzen nachweisen.
Weil eben zu lange gewartet wurde, vielleicht davor, man hat sich ausgenüchtert, unter Anführungszeichen, genau. War auf der Toilette, hat viel Wasser getrunken und daher ist der Nachweis einfach nicht mehr möglich.
Korrekt, weil die Proben viel zu spät zu uns kommen.
Genau. Und das führt mich ja zu einem nächsten Thema. Das ist der Einfluss des Fernsehens auf Ihren Beruf. Ja. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da gab es diese ganzen Serien CSI Miami, CSI New York, New Orleans, CSI Las Vegas, also Crime Scene Investigation, da ging es um quasi Tatortermittler, die tätig waren und das waren die Superleute, die haben alles gekonnt, die haben, was weiß ich, mit einem einzigen Haar sozusagen nachgewiesen, wie der komplexeste Mord passiert ist und das ist natürlich innerhalb von Wien das eine. Ein Knopfdruck, 3 Minuten später war die Probe entschlüsselt. Also wir haben einmal vorab gesprochen, Sie haben das als CSI-Effekt bezeichnet, wie sehr beeinflusst das Ihre Arbeit?
Ja, der CSI-Effekt ist strittig, ob es den tatsächlich gibt, hat wohl mehr Auswirkungen auf den angelsächsischen Bereich, aber da gibt es verschiedene Auswirkungen, vielleicht nur, dass wir es ganz gut, ganz kurz erklären. Also einer wäre zum Beispiel, dass Geschworene, die große Fans von diesen Serien sind, zum Teil, glaube ich, gar nicht mehr verwendet werden, weil die dazu neigen, ohne das Vorhandensein von DNA-Beweisen oder was immer man dort sieht, freizusprechen, auch wenn es genügend andere Beweise gäbe. Also das ist ein Effekt. Was für mich interessanter ist, ist das Letzte, was Sie angesprochen hatten, alles aus allem in keiner Zeit analysieren zu können. Das funktioniert nicht. Wir haben Notfallanalytik, also Analytik, die wirklich für den Notfall in sehr kurzer Zeit ein Ergebnis liefern muss. Und dann gibt es Analytik, die braucht Zeit. Das ist auch K.O.-Tropfen-Fragestellung zum Beispiel. Und was ich schon bemerke, ist eine zunehmende Ungeduld und auch beim Anforderungsverhalten, dass hier oft mehr erwartet wird, als tatsächlich technisch möglich ist. Wir sind sehr gut ausgerüstet, wir haben ganz tolle, moderne massenspektrometrische Verfahren etabliert. Trotzdem kann man nicht alles aus allem messen, das ist leider so.
Das heißt, wenn wir nochmal zu den K.O.-Tropfen zurückgehen, eigentlich geht es hier um zwei Zeitfaktoren. Erstens, die Probe muss zeitnahe zu Ihnen kommen. Korrekt. Und dann brauchen Sie Zeit, um diese Probe zu analysieren.
Korrekt, das dauert einige Tage, weil, wie ich vorher sagte, es ist nicht so, dass wir ein Röhrchen mit der Probe in ein Gerät stellen, auf den Knopf drücken und dann kommt ein Ergebnis raus. Das dauert Tage, es sind sehr aufwendige Verfahren. Wir analysieren auf viele Substanzen, wie besprochen. Das dauert dann auch einige Tage. Man darf auch nie vergessen, wir sind hier im klinischen Alltag. Unsere Analytik soll helfen, Patientinnen und Patienten oder Ärzte, die Patientinnen und Patienten behandeln, zu unterstützen. Das ist ein Grenzbereich zur forensischen Schiene, wo in Österreich zum Beispiel die Gerichtsmedizin, auch hier in Salzburg, das eine Bundesorganisation ist, dann sozusagen weiterführend oft arbeitet. Und die brauchen Wochen und Monate für ihre Berichte. Und bei uns geht es sozusagen im ersten Ansatz immer darum, möglichst rasch Ergebnisse für die Behandlung tatsächlich von Patientinnen und Patienten zu
bekommen. Aber es ist schon so, dass wenn es denn tatsächlich dann im Ernstfall dazu gekommen ist, dass man nachweisen kann, es war ein K.O.-Tropfen spielt, dann wird Ihr Befund, Ihre Analyse vor Gericht verwendet und hält auch.
Kann auch die verwendet werden. Die Gerichte sind ja frei in ihrer Beweiswürdigung. Unser Befund wird dann auch entsprechend abgefragt und kommt dann auch dort zur Vorlage. Ja.
Lieber Herr Professor Felder, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses absolut interessante und tolle Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört. K.O.-Tropfen, das Thema ist nicht so einfach zu beantworten. Wie viele Fälle gibt es denn, wie man das glaubt? Der klare Hinweis unseres Experten, bitte passen Sie aufeinander auf, wenn Sie fortgehen. Nehmen Sie keine offenen Getränke von Unbekannten entgegen. Wenn etwas vorfällt, dann bringen Sie die Person selbst nach Hause oder fahren Sie sofort in die Notaufnahme. Sichern Sie das Getränk und sichern Sie, wenn möglich ist, auch eine Urinprobe. Das sind die Dinge, die ganz wichtig sind und das zeitnah. Nicht unterschätzen dieses Problem und bitte nicht vorher glauben, Sie müssen sich komplett ausgenüchtert haben, bevor Sie in die Notaufnahme kommen. Nein, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch viele weitere interessante Themen aus den Bereichen Gesundheitswissen, Neonatologie, Arbeitsplatzkrankenhaus sowie Medizin und Forschung. Hören Sie einfach rein, ich glaube, es zahlt sich wirklich aus. Sie finden uns auf allen gängigen Kanälen und natürlich auch auf unserer Homepage www.salk.at. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute, Ihr Wolfgang Stürmer.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.